Der Wohninvestmentmarkt gehört weiterhin zu den dynamischsten Bereichen der Immobilienbranche, auch wenn große Deals zuletzt eher rar waren. Gleichzeitig bleibt das Investitionsvolumen erstaunlich stabil und, abseits der klassischen A-Städte, sehen wir sogar eine deutliche Belebung. Grund genug, gemeinsam mit Christoph Misselinski, Managing Director und Head of Residential Investment, einen genaueren Blick auf die aktuellen Entwicklungen zu werfen. Warum rückt das Interesse jenseits der Metropolen wieder stärker in den Fokus? Wie verändert sich die Preisfindung im Eigentumswohnungsmarkt? Und weshalb performen Städte wie Berlin, Frankfurt oder Stuttgart so unterschiedlich? Zum Abschluss wagen wir natürlich auch einen Ausblick. Wohin bewegt sich das Investmentvolumen im Laufe des Jahres und welche Faktoren bestimmen die Richtung? Also bleibt dran und viel Spaß bei der heutigen Folge.
Beyond Buildings – die Immobilienwelt im Wandel.
Dann, Christoph, sehr schön, dass du dir Zeit genommen hast, um nach Frankfurt zu kommen, um mit mir über den aktuellen Wohnmarkt zu sprechen.
Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Ja, bei der strahlenden Sonne freut man sich immer, ne? Wie du weißt, starten wir mit unseren Entweder-Oder-Fragen, um uns beide einzustimmen. Und heute habe ich zwei dabei. Stadtzentrum oder Stadtrand?
Ich glaube, die Frage hatten wir ja schon mal.
Mist, wirklich?
Ich meine schon, aber ist egal. Beantworte ich so, tagsüber Stadtzentrum, zum Arbeiten und zum Wohnen eher Stadtrand.
Dann muss ich mal nachhören, was du beim letzten Mal geantwortet hast. Langsam geben mir die Fragen aus, weil du hier Stammgast bist, wie du merkst. Sanierter Altbau oder Neubau?
Neubau. So schön der sanierte Altbau ist, hat er dann doch auch seine Wehwehchen, die man nicht wegbringen kann. Deswegen eher Neubau.
Sehr gut. Ich muss ja auch sagen, seitdem ich eine Fußbodenheizung habe, ich meine, wahrscheinlich geht das auch in einem sanierten Altbau, dass man eine Fußbodenheizung einbaut, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, in einer Wohnung zu leben ohne. Es macht im Winter wirklich einen sehr großen Unterschied.
Absolut, ja.
Zumindest für eine Frostbeule an den Füßen, wie ich es bin. Dann lass uns doch auch gerne uns ein bisschen einstimmen auf den Markt und auch da gerne erstmal kurz fassen. Wenn du in drei Sätzen den aktuellen Wohninvestmentmarkt beschreiben würdest, welche drei Sätze würden dir da als erstes einfallen?
Ja, als erstes natürlich, Wohnen ist die attraktivste Assetklasse mit dem stärksten Transaktionsvolumen. Dann würde ich als zweiten Satz sagen, der Markt hat sich stabilisiert, ist aber doch ganz schön anders als noch vor ein paar Jahren. Und der dritte Satz wäre, der Markt funktioniert wieder. Es gibt wieder deutlich mehr Transaktionen, aber es geht nach wie vor nicht alles.
Und was meinst du mit anders? Kannst du das näher ausführen? Also was genau hat sich denn verändert? Jetzt gerne auch mehr als drei Sätze.
Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass wir jetzt letztes Jahr vom Transaktionsvolumen ja eigentlich ein recht vernünftiges Jahr hatten. Es war zwar etwas unter dem, was alle erwartet hatten, aber da kommen wir quasi zum ersten Punkt. Was ist anders als früher? Wir haben festgestellt, dass einfach die Transaktionen deutlich länger dauern, als das noch vor der Zinswende der Fall war. Das heißt, früher konnte man, sag ich mal, von Marktansprache bis zum Signing oftmals auch größere Transaktionen in, sag ich mal, 4 Monaten durchbringen. Im Schnitt dauert das heute deutlich länger, teilweise doppelt so lang, teilweise noch länger. Und das führt natürlich dazu, dass sich das Transaktionsvolumen einfach auf einen größeren Zeitraum verteilt. Das ist, denke ich, das eine Thema. Dann, klar, es gibt grundsätzlich weniger Kapital im Markt, aber dadurch, dass wir natürlich eine Umschichtung sehen von anderen Assetklassen, insbesondere in den Wohnbereich rein, sind wir davon vielleicht nicht ganz so stark getroffen wie jetzt andere Assetklassen. Also von daher kommen wir noch ganz gut weg. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie hat sich der Markt so in den letzten 3 Jahren entwickelt, dann war es schon so, dass wir 2023, aber auch 2024 die Situation hatten, dass der Markt sehr stark von einzelnen Großtransaktionen geprägt war, sehr große Portfolien, die einfach von den Büchern mussten, sodass der Anteil von Deals oberhalb von 100 Millionen eigentlich maßgeblich war, also weit über 50%. Das ist jetzt letztes Jahr, 2025, deutlich zurückgegangen. Trotz alledem haben wir dasselbe Transaktionsvolumen nahezu erreicht. Das heißt, ich würde sagen, der Markt steht jetzt deutlich stabiler da. Es gibt deutlich mehr Transaktionen und das ist, glaube ich, jetzt ja, ein guter Zeitpunkt, von da aus jetzt sich auch wieder positiv nach oben zu entwickeln, was Transaktionsvolumen und weitere Themen angeht.
Etwas anderes, was sich ja auch scheinbar verändert hat, ist, dass jetzt Investoren gar nicht mehr so stark, zumindest laut euren Zahlen, gar nicht mehr so auf die Metropolen stürzen, wenn ich das so sagen darf. Also es wird auch außerhalb der A-Städte investiert. Ist das jetzt eine Trendwende oder fehlt einfach das Angebot in den großen Metropolen Deutschlands?
Ja, ich würde sagen, weder noch. Also natürlich war es so, dass wir gemerkt haben, wo der Markt einfach sehr schwierig war, wo auch so ein bisschen vielleicht die Perspektive oder das Zutrauen gefehlt hat, dass die Leute sich viel stärker auf die sehr, sehr guten Lagen fokussiert haben, weil da muss man jetzt ja nicht besonders viel Ahnung haben, um zu wissen, dass vermutlich die beste Lage immer funktionieren wird. Wir haben jetzt letztes Jahr insbesondere schon auch mehr Transaktionen außerhalb der A-Städte gesehen, wo man gemerkt hat, okay, die Leute sind jetzt auch wieder, ich würde es nicht sagen mutiger, weil Wohnen funktioniert jetzt ja auch nicht nur in zentralen Lagen, sondern dass es auch einfach wieder Angebot gab, wo die Leute gesagt haben, okay, dafür habe ich auch Kapitalquellen, was dann möglicherweise außerhalb der A-Städte ist. Und man muss natürlich auch mal schon gucken, dass einige größere Transaktionen solche Zahlen oftmals auch dann schon stark beeinflussen. So hat es halt, sag ich mal, in den Jahren davor größere Portfolien gegeben, die ausschließlich in A-Städten waren, was dann zu einer sehr hohen Quote geführt hat. Ich würde sagen, jetzt sind wir eigentlich wieder auf einer normalen Quote angekommen, weil, wie gesagt, der Wohnungsmarkt findet halt überwiegend außerhalb der A-Städte statt.
Jetzt haben wir heute erst den aktuellen Residential Institutional Report veröffentlicht und da habt ihr euch ja für ein Hauptthema entschieden, was mich persönlich ein bisschen überrascht hat, weil wenn man hier nach draußen auf die ganzen Wahlplakate schaut, dann liest man ja eigentlich quasi auf jedem zweiten irgendwas zum Thema Miete. Ihr habt euch ja in dem Report für ein anderes Thema entschieden und zwar den Eigentumswohnungsmarkt. Was macht den so besonders und warum habt ihr euch gerade für dieses Thema entschieden?
Ja, das liegt ehrlicherweise daran, dass ich natürlich in den letzten Jahren, in den letzten zwei, drei Jahren sehr viele Gespräche mit Developern geführt habe. Und ich sag mal, da gab es irgendwie immer so zwei Aussagen. Die einen haben immer gesagt, das ist irgendwie alles super, klang aber wenig glaubwürdig. Und einige, die ehrlich waren, haben schon gesagt, dass es sehr, sehr schwierig geworden ist und dass vor allem, sag ich mal, die Verkaufszahlen doch dramatisch eingebrochen sind. Und deswegen haben wir im Prinzip ja das als Sonderthema gehabt, weil wir natürlich auch viele Grundstücke verkaufen. Und früher war das Thema Eigentumswohnung bei Grundstückstransaktionen immer ein absoluter Werttreiber, weil oftmals die Preise einfach deutlich über den Kapitalwerten waren, die man jetzt mit einem Mietwohnungsbau forward erzielen konnte. Und dass wir da einfach, sag ich mal, jetzt auch den Leuten nicht nur ein Gefühl irgendwo an die Hand geben, sondern klare Zahlen, wie sich der Eigentumswohnungsmarkt entwickelt hat. Und was wir letztendlich festgestellt haben, wir haben die Angebotsdaten, die es gibt und die ja auch veröffentlicht werden, einfach mal mit den tatsächlichen Zahlen der Gutachterausschüsse verglichen, haben das in den großen Städten angefragt und geschaut, wie ist denn, sag ich mal, Angebot zu tatsächlichem Abschluss gewesen und haben da schon festgestellt, dass es da jetzt insbesondere in den letzten Jahren einen signifikanten Unterschied gab, also dass die tatsächlich abgeschlossenen Preise dann doch wirklich unter den Angebotspreisen lagen, was in den, sag ich mal, noch Boomjahren halt nicht der Fall war. Das Zweite, was wir festgestellt haben, was wir halt auch schon von vielen gehört haben, dass einfach die Zahlen an sich massiv nach unten gegangen sind. Im jetzt Neubau-Erstbezug-Bereich. Viele Gutachterausschüsse veröffentlichen ja jetzt auch Zahlen, die ein bisschen summiert sind. Also wo man sagt, die Wohnungen dürfen jetzt nicht älter als 3 oder 5 Jahre sein, aber da sind natürlich dann auch Bestandswohnungen drin. Aber uns ging es im Prinzip um die Frage, wenn jetzt ein Developer ein neues Grundstück kauft, hat das eine Chance quasi jetzt als Eigentumswohnungsprojekt zu funktionieren. Und da muss man halt schon sagen, dass die Verkaufszahlen massiv nach unten gegangen sind, also dass wahrscheinlich auch über den Projekterfolg gar nicht so der finale Preis entscheidet, sondern eher, wie lange brauche ich wirklich, um die Wohnungen abzuverkaufen, weil natürlich auch in der neuen Welt Zeit aufgrund der höheren Zinsen eine viel größere Rolle spielt, als das noch früher der Fall war, wo das Geld halt, sag ich mal, relativ günstig war. Und da haben wir, wie gesagt, die A-Städte betrachtet und ich will jetzt nicht so detailliert auf Zahlen eingehen, das ist, glaube ich, im Podcast langweilig, aber kann das auf jeden Fall jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen. Genau, und wir glauben schon, dass der Eigentumswohnungsmarkt noch vor einer starken Veränderung steht. Wir haben jetzt einfach noch viele Projekte und Wohnungen, die im Verkauf sind, die noch aus der alten Zeit kommen, wo die Grundstückseinstiege relativ hoch waren. Und man muss im Prinzip sagen, das ist auch das, was aus meiner Sicht die Politik so ein bisschen vernachlässigt, weil der Wohnungsmarkt findet halt nicht nur im Mietwohnungsbereich statt, sondern natürlich auch wenn die Eigentumsquote in Deutschland relativ gering ist im Vergleich zum Ausland, ist das ein signifikanter Anteil und war eigentlich jetzt in den letzten Jahren beim Neubausegment eigentlich der größere Faktor. Also von den Wohnungen, die insgesamt in Deutschland neu gebaut wurden, war der überwiegende Teil waren Eigentumswohnungen. Und dieser Markt ist aber aktuell ziemlich geschrumpft und deswegen ist es halt schwierig genug, Wohnungen zu bauen, wenn letztendlich die größte Nachfragegruppe in der Vergangenheit Eigentumswohnungen waren. Und deswegen wird das auch zukünftig auf den Mietwohnungsmarkt eine große Auswirkung haben. Ja, weil ich sag mal, wo die Zinsen noch relativ gering waren, haben sich halt viele ausgerechnet, okay, ich kaufe mir eine Wohnung, das ist dann vielleicht irgendwie, lohnt sich mehr, kann man jetzt einen eigenen Podcast darüber machen, ob das so ist oder nicht, aber zumindest war das einer der Treiber und jetzt, wenn sich das viele Leute einfach nicht mehr leisten können, bei dem aktuellen Preisgefüge, was wir haben und den Zinsen, strömen halt viel mehr Leute dann wieder zusätzlich noch auf den Mietwohnungsmarkt, die eigentlich früher im Eigentumswohnungsbereich unterwegs waren. Und ich gebe da mal so eine ganz interessante Zahl raus, um das mal zu verdeutlichen, auch wenn wir nicht so stark über Zahlen sprechen wollen. Aber wenn man sich überlegt, wenn man jetzt heute in einer A-Stadt eine Durchschnittswohnung kaufen würde, müsste die finanzieren mit 2% tilgen, dann würde das bedeuten, dass man ungefähr 42 Euro pro Quadratmeter für Zins und Tilgung zahlt. Und das ist natürlich ziemlich heftig und können sich nur wirklich die wenigsten Leute leisten.
Jetzt stelle ich mir vor, ich bin gerade auf der Suche nach einer Wohnung, die ich kaufen wollen würde, dann ist doch wahrscheinlich mein erster Schritt ja zu Online-Portalen zu gehen und da zu gucken, wie teuer die da sind. Aber jetzt erzählst du mir eigentlich, dass ich mich auf die Preise da dann nicht verlassen kann. Also nehmen wir mich wirklich jetzt als Beispiel. Ich wohne jetzt aktuell zwar in Frankfurt, überlege aber, okay, jetzt ich wohne zur Miete, aber vielleicht kann ich mir ja die 42 Euro pro Quadratmeter ja leisten. Vielleicht ist es ja im Umkreis Bad Vilbel, Bad Homburg oder so etwas günstiger. Und dann wäre ja mein erster Schritt wahrscheinlich erstmal zu gucken, ob es wirklich diesen Unterschied gibt. Aber jetzt kann ich mich doch nicht auf die Portale verlassen. Kann man das so sagen?
Nein, so kann man es nicht sagen, weil natürlich ist es so, dass jetzt bei den Portalen die Richtung vom Preis natürlich schon irgendwo stimmt. Ne? Also wenn ich jetzt eine Wohnung da sehe, die jetzt, sag ich mal, für 8.000 Euro inseriert ist, dann werde ich die ziemlich sicher jetzt irgendwie nicht für 4.000 Euro bekommen. Und die Preisunterschiede jetzt, sag ich mal, zwischen Frankfurt und Bad Vilbel und Wiesbaden und Mainz wird man schon auch in den Online-Portalen ablesen können. So, das, was wir aber festgestellt haben, ist, dass dann die tatsächlichen Abschlusspreise schon unterhalb der Angebotspreise sind. Also dass viele Developer einfach schon bereit sind, dann auch vielleicht nochmal zu verhandeln dass da letztendlich vielleicht dann doch noch ein bisschen Spiel drin ist. Aber ich sag mal so, die grundsätzliche Größenordnung ist jetzt nicht komplett falsch. Man muss aber natürlich auch sagen, Grundsätzlich in den Online-Portalen ist es so, dass im Neubaubereich, wenn ich jetzt eine Wohnanlage habe, wo ich jetzt 150 Mietwohnungen habe oder jetzt 150 Eigentumswohnungen hätte, dass ja eigentlich nie alle Angebote da wirklich online sind. Es gibt dann zwar Projekt-Websites, wo einige dann wirklich jede Wohnung einzeln aufführen, aber oftmals ist es auch so, dass immer nur ein gewisser Block an Wohnungen dann in den Vertrieb gegeben wird, um zu gucken, wie reflektiert der Markt da drauf, damit dann am Ende des Tages auch noch die Preise früher vielleicht nach oben, jetzt dann vielleicht auch eher nach unten noch etwas korrigiert anpassen kann.
Und für den Bestand stelle ich mir das sogar noch schwieriger vor. Also ich kenne ganz viele, die wirklich eigentlich gar nicht Wohnungen oder Häuser gekauft haben, die inseriert wurden, sondern weil man kannte halt jemanden, der irgendjemanden kannte, und dann war es eigentlich nie in so Portalen. Ist es dann im Bestand schwieriger, die Zahlen festzumachen?
Also ich glaube, grundsätzlich im Bestand ist wahrscheinlich die Abweichung jetzt von dem, was angeboten wird und dem, was gezahlt wird, wahrscheinlich noch größer. Einfach weil da natürlich eine andere Preiselastizität da ist. Ne? Weil jemand, der jetzt, sag ich mal, vor 10, 15 Jahren sein Haus gekauft hat, der wird es definitiv, sag ich mal, auch wenn der Markt jetzt nicht mehr so ist wie 2021, ziemlich sicher für mehr verkaufen können, als er dafür bezahlt hat. Ja, oder wenn er jetzt irgendwo ein Haus erbt von der Oma, will es aber nicht beziehen, dann ist es ja letztendlich auch so, dass er sagt, okay, ich verkaufe es unterm Strich für den Preis, den ich bekomme. Und da ist es halt häufig noch so, dass jetzt etwas höher angeboten wird. Grundsätzlich würde ich aber sagen, dass die Zeiten, wo die Häuser jetzt gar nicht mehr online gehen oder die Wohnungen unter der Hand verkauft werden, die sind, glaube ich, vorbei. Also wenn man das mal so ein bisschen beobachtet, dann sieht man schon, dass selbst in den nachgefragten Gebieten es schon sehr, sehr viel Angebot im Markt gibt, was auch sehr lange online ist, also was jetzt nicht irgendwie sofort abverkauft wird.
Ja, ein Unterschied zum Mietmarkt, würde ich sagen. Jetzt haben wir es eben schon angerissen, und zwar der Unterschied zwischen den einzelnen Städten. Ich weiß, du wolltest jetzt nicht über die Zahlen reden, aber es fiel ja schon auf, als man den Report angeschaut hat, dass zum Beispiel Hamburg und Frankfurt ganz andere Kennzahlen haben als zum Beispiel Stuttgart. Kannst du uns doch nochmal durch die verschiedenen oder zwei, drei exemplarisch verdeutlichen?
Ja, ich würde das vielleicht mal am Thema Mietpreiswachstum beschreiben, weil da gibt es schon ein paar Städte, die in den letzten 4 Jahren ganz anders performt haben. Hamburg ist eigentlich jetzt der Outperformer der letzten 3 Jahre gewesen, was Mietpreiswachstum angeht. War vor 3 Jahren noch auf Platz 5 und ist jetzt quasi die zweitteuerste Stadt in Deutschland. Also ist da quasi an allen anderen vorbeigezogen. Das lag aus unserer Wahrnehmung daran, dass Hamburg wirklich eigentlich ein ziemlich gutes Wohnungsbauprogramm hatte. Sehr viele Wohnungen in der Vergangenheit gebaut wurden. Und es eigentlich die einzige A-Stadt war, die es geschafft hat, die Wohnungen, die wirklich gebraucht werden, pro Jahr auch herzustellen, sodass der Markt eigentlich in den Jahren davor gar nicht so angespannt war und dementsprechend die Mieten auch nicht so stark gestiegen sind. Das hat dann, sag ich mal, 2022 rapide aufgehört. Man hat gemerkt, dass da sehr viel Druck im Markt ist und hat dazu geführt, dass dann, sag ich mal, ab 2023 dann die Zahlen massiv gestiegen sind. Auch weil Hamburg, würde ich sagen, relativ viel wirklich qualitativ hochwertigen Wohnungsbau jetzt in den letzten Jahren fertiggestellt hat, der in die Vermietung gekommen ist. Auch, sag ich mal, an sehr guten Standorten ist da viel Produkt in den Markt gekommen, was dann dazu geführt hat, dass die Preise letztendlich nach oben gegangen sind. Letztes Jahr, also von 2024 auf 2025, war der absolute Outperformer Düsseldorf an die 20% Mietpreiswachstum in einem Jahr. Das lag aber auch so ein bisschen daran, dass Düsseldorf eigentlich von der absoluten Miete her relativ günstig noch war im Vergleich, also noch deutlich unter 20 Euro im Schnitt im Neubau. aber jetzt die Projekte, die jetzt fertiggestellt wurden, einfach für diese Mieten gar nicht funktioniert haben. Und es war halt früher immer so, dass man jetzt rund um Düsseldorf viel Alternativangebot hatte. Ja, ich meine, Duisburg grenzt direkt an Düsseldorf, da hat man irgendwie ganz andere Mietpreise. Aber in diesen Städten findet eigentlich gar kein Neubau mehr statt, weil es sich auf dem Preisniveau einfach nicht lohnt. Und die Kaufkraft in Düsseldorf ist, sag ich mal, sehr gut. Deswegen hat es eine gewisse Zeit gebraucht, bis die Leute das verdaut haben. Aber jetzt sehen wir eigentlich das, was wir auch schon, sag ich mal, vor ja, 2 Jahren auch schon mal so ein bisschen prognostiziert haben. Die Städte liegen jetzt ja, sag ich mal, bis auf Köln jetzt alle im Schnitt bei 20 Euro. Und das ist auch eigentlich das, was man braucht. Also bei mindestens 20 Euro jetzt Hamburg und München liegen da jetzt nochmal deutlich drüber. Aber das ist eigentlich das, was man braucht, mindestens um überhaupt einen Neubau herzustellen. Deswegen gehen wir auch davon aus, dass Köln letztendlich jetzt auch nächstes Jahr in diese Region kommen wird und wahrscheinlich jetzt in 2026 ein ganz gutes Mietpreiswachstum haben wird.
Wenn du denn heute mit Investoren sprichst, was beschäftigt die denn aktuell gerade am meisten?
Also was wir grundsätzlich feststellen, ist, dass deutlich mehr Investoren wieder aktiver werden. Also viele haben abgewartet, haben natürlich auch immer Gründe gefunden in den letzten Jahren, warum man jetzt besser doch nochmal abwartet. Aber letztendlich sehen die jetzt, dass die Mietpreise sich gut entwickeln, dass ich nach wie vor im Wohnen einfach eine sehr hohe Stabilität habe, ein inflationssicheres Investment. Und deswegen haben wir jetzt eine deutlich zunehmende Transaktionsanzahl wahrgenommen. Es ist aber schon so, ja, der Markt kommt zurück, aber wir merken, dass die Investoren schon sehr, sehr diszipliniert sind. Die gucken sich die Assets und die Investments sehr genau an. Sowohl, sage ich mal, jetzt in der ersten Vorprüfung, ob das ins Anforderungsprofil passt, als auch in dem Due Diligence-Prozess wird sehr, sehr genau hingeguckt. Und vermeintliche Themen, die einfach perspektivisch zu Problemen führen können, werden eingepreist und da wird direkt dann auch nach Lösungen gesucht, wie man damit umgehen kann. So, das heißt, ich glaube, so insgesamt haben wir ein gutes Sentiment. Die Leute sind bereit zu investieren. Aber wir brauchen auch die richtigen Produkte, weil es noch nicht so ist, dass man jetzt sagt, es geht jetzt alles. Ja, also wenn ich einfach Themen habe, wo den Investoren die Fantasie fehlt, dass man diese Mietpreise wirklich erzielen kann oder Standorte hat, die einfach keine positiven Ausblick haben, da ist es dann nach wie vor sehr schwierig und dafür gibt es dann unterm Strich auch genug Produkt im Markt, was dann besser ist.
Und wenn wir hier in einem Jahr wieder zusammensitzen, wirst du dann wieder sagen, dass sich der Markt verändert hat? Und wenn ja, was glaubst du, in welche Richtung wird er sich verändern?
Also ich bin mir eigentlich relativ sicher und bin auch zuversichtlich, dass der Markt sich weiter positiv entwickelt hat. Ich bin absolut überzeugt davon, dass Wohnen wieder die stärkste Asset-Klasse sein wird, auch in 2026. Und ich bin auch eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir dieses Jahr die 10 Milliarden Marke wieder knacken werden und dass der Markt insgesamt sehr stabil dasteht. Ich glaube, wir werden jetzt keine, sag ich mal, verrückten Sachen erwarten, aber es ist, sag ich mal, eine positive Entwicklung in kleinen Schritten, die wir da jetzt, glaube ich, erwarten können.
Das klingt doch nach einem sehr positiven Ausblick. Dann vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich habe zu danken.
Beyond Buildings, die Immobilienwelt im Wandel. Ein Podcast von BNP Paribas Real Estate.